Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Epheserbrief, Kapitel 1. Wir machen weiter in unserer Reihe durch den Epheserbrief und wir stellen uns heute unter die Verse 15 bis 23 aus Kapitel 1. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes, Epheser Kapitel 1, Vers 15. Darum lasse auch ich, Paulus, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese Kraft hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, über jede Macht und jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ein weiser Pastor, sagte einmal, wenn du einen Christen beschämen willst, dann musst du ihn nur nach seinem Gebetsleben fragen. Ich befürchte, dass er recht hat. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum beten wir Christen oft so wenig? Ja, schon am Ende der letzten Predigt, bei Epheser 1, die letzten Verse von diesem Lied, Versen 3 bis 14, da haben wir gesehen, dass wir Menschen total abhängig von unseren Augen sind. Ja, was wir sehen, ist da. Was wir sehen, das ist real für uns. Was wir nicht sehen, das ist irgendwie auch da. Keiner von uns bezweifelt, dass es die Stadt Berlin gibt zum Beispiel. Aber irgendwie ist es nicht relevant für mein Leben. Ja, es ist zum Beispiel besonders deutlich in Freundschaften. Ich denke, ihr habt das alles schon erlebt. Man ist wirklich gut befreundet mit jemandem und diese Person zieht dann weg. Und ziemlich schnell denkt man immer weniger an sie. Und zu vielen verliert man auch völlig den Kontakt. Der Volksmund sagt dazu, aus dem Auge, aus dem Sinn. Nun sind wir Christen Menschen, die bekennen, dass sie nicht nur für das Leben leben, was sie vor Augen haben. Petrus schreibt zum Beispiel in seinem Brief an Christen, die Jesus nie hier auf der Erde gesehen haben. Er selbst hatte Jesus gesehen, war mit ihm durch die Gegend gelaufen, hatte 3 Jahre mit ihm verbracht. Aber die Leute, an die er schreibt in seinen Briefen, die hatten Jesus noch nie gesehen. Und er schreibt dann ein Stück weit erstaunt, ein Stück weit auch voller Bewunderung, ihn liebt ihr, also Jesus liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt und an ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Ja, wir Christen sind Menschen, die leben für einen Gott, die leben für ein Evangelium, die leben für ein Königreich, für lauter Dinge, die wir mit unseren normalen Augen nicht sehen können. Auch Paulus weiß, dass die Epheser Jesus niemals gesehen haben. Und doch weiß er, dass es dort diese Gruppe von Menschen gibt, die diesem Jesus nachfolgen. Und deswegen fängt er diesen Abschnitt an, Vers 15. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab und so weiter. Er sagt zu den Ephesern, ihr seid Menschen, die an Jesus Christus glauben. Die glauben, dass er Gottes Sohn ist. Die glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Die glauben, dass er wieder auferstanden ist. Ihr Epheser, ihr seid Menschen, die in einer vertikalen Beziehung, einer neuen vertikalen Beziehung leben zu Gott. Und die Epheser sind gleichzeitig Menschen, die angefangen haben, andere Menschen, die ganz anders sind als sie, die aber denselben Glauben haben, zu lieben. Also Menschen, die auf einer horizontalen Ebene ebenfalls in neuen Beziehungen leben. Neue Beziehungen vertikal, neue Beziehungen horizontal. Als Christen leben wir in diesen neuen Beziehungen mit Gott und mit unseren Geschwistern in der Gemeinde. Und trotzdem bleibt die Abhängigkeit von unseren Augen sehr stark, oder? Auch als Christen sind wir sehr engagiert darin, uns Schätze hier auf der Erde zu sammeln. Gutes Haus oder Wohnung, guter Abschluss, guter Beruf, wo man gut Geld verdient. Und wir sind häufig vergleichsweise schlecht darin, uns Schätze im Himmel zu sammeln. Ich will gar nicht mit dem Zeigefinger auf irgendwen zeigen, ich nehme mich da voll mit rein. Und ich denke, ihr kennt das auch alle. Wenn man mit Christen zusammen ist und man betet, ja, sei es in der Gebetsstunde oder in der Bibelstunde oder im Jugendkreis oder privat, und dann sammelt man Gebetsanliegen und dann kommen typisch Sachen wie, der und der ist krank, die und die Prüfung steht an, der und der ist auf Arbeitssuche, da gibt es die Schwierigkeiten, die Konflikte. Das sind eben die Dinge, die uns Woche für Woche vor Augen sind und die uns beschäftigen. Und das ist auf keinen Fall verkehrt. Bitte versteht mich auf keinen Fall falsch. Jesus selbst lehrt uns, im Unser Vater für unser tägliches Brot zu beten. Er möchte, dass wir für materielle Dinge beten. Für Dinge, die uns vor Augen sind. Aber problematisch wird es, wenn diese materiellen Dinge alles sind, wofür wir beten. Und doch neigen wir immer wieder dazu. Und ich glaube, wenn wir nur für diese materiellen Dinge beten, dann ergibt sich ein ganz ungünstiger Kreislauf. Ja, es ist ja so, haben wir ja gesehen, wir sehen nur das, was vor Augen ist. Und wenn wir dann beten wir meistens auch nur für Dinge, die vor Augen sind. Und dann sehen wir als Konsequenz auch nur Dinge, die vor Augen sind und beten dann wieder für diese Dinge. Wir leben also völlig in der sichtbaren Welt. Und so sind wir Christen einerseits Menschen, die an Jesus glauben und ihre Geschwister in der Gemeinde lieben. Alles andere als perfekt, aber das ist eine wunderschöne Nachricht und ein großer Grund, dankbar zu sein. Und deswegen schreibt Paulus hier eben am Anfang, Vers 15, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken. Paulus ist dankbar dafür. Aber andererseits sind wir eben Menschen, die so sehr durch das geprägt sind, was vor Augen ist, dass unser Glaube und unser praktisches Leben sich häufig wie zwei verschiedene Welten anfühlt. Paulus weiß das. Und aus diesem Grund ist er nicht nur dankbar für den Glauben und die Liebe der Epheser, er betet auch für sie. Und das ist der Hauptpunkt dieses Abschnitts. Vers 16, ich lasse nicht ab, für euch zu danken und dann und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Und dann folgt das Gebet, dass er für die Epheser betet, seine Bitte. Worum geht es in diesem Gebet? In Kurzform betet Paulus um Folgendes. Er bittet Gott darum, dass uns die Augen des Herzens geöffnet werden, damit wir erkennen, was in diesem Leben hier wirklich zählt. Ja, er bittet darum, dass uns die Augen des Herzens geöffnet werden, damit wir erkennen, was in diesem Leben wirklich zählt. Wenn wir für unsere Gesundheit, für Prüfungen, für unsere Ehen und Familien beten, sind das alles wichtige Gebete. Aber es gibt ein Gebet, das wichtiger ist. Ein Gebet, für das Paulus uns hier in diesen Versen ein Beispiel gibt. Ein Gebet, um das es heute gehen soll. Und ich nenne es das wichtigere Gebet. Das ist unser Thema, das wichtigere Gebet. Ich habe drei Punkte. Im wichtigeren Gebet bitten wir darum zu erkennen, erstens, wie überragend Gott selbst ist. Zweitens, wie groß Gottes Kraft ist. Und drittens, wie wichtig Gottes Gemeinde ist. Das wichtigere Gebet. Und in diesem wichtigeren Gebet bitten wir darum zu erkennen, erstens, wie überragend Gott selbst ist. Zweitens, wie groß Gottes Kraft ist. Und drittens, wie wichtig Gottes Gemeinde ist. Ja, man kann sich fast vorstellen. Paulus denkt über die Epheser nach und er ist so dankbar für die guten Nachrichten, die er aus dieser Gemeinde hört, dass er ja beim Schreiben fast auf die Knie fällt. Wir hatten uns in den letzten Predigten ausführlich dieses Lied, dieses Gedicht in den Versen 3 bis 14 angeschaut. Ja, und da heißt es, der dreieinige Gott, der macht diesen herrlichen Plan, um sich selbst Ehre zu schaffen und uns zu erretten. Ja, diesen Plan, in dem der Vater uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat, der Sohn am Kreuz erlöst hat und der Heilige Geist uns heute und bis Jesus wiederkommen wird, bewahren wird. Das sind diese drei Teile dieses Plans. Ein überragender Plan. Aber wie gesagt, das Problem ist, vor unseren Augen sehen wir nicht so viel davon. Und so würde hoffentlich jeder Christ sagen, ja, die Verse 3 bis 14, also das vor unserem Abschnitt, die beschreiben mich. Das ist meine Geschichte. Das ist, wie Gott über mich denkt, was Gott für mich geplant hat. Aber wenn wir ehrlich sind, die meiste Zeit ist es nicht das, was uns bewusst ist, was unser Leben antreibt, oder? Und damit sich das ändert, damit der wunderbare Plan Gottes nicht irgendwie so ein abgehobener Plan ist, der in unserer Vorstellung irgendwo da oben schwebt und irgendwo stimmt, aber mit unserem Leben eigentlich nichts zu tun hat, sondern damit dieser Plan aus den Versen 3 bis 14 das Fundament unseres Lebens werden. Deswegen betet Paulus dieses Gebet. Und das sehen wir am ersten Wort unseres Abschnitts. Vers 15 schreibt Paulus, darum, wegen diesem Plan aus den Versen 3 bis 14, darum lasse ich nicht ab zu beten. Also wegen diesem wunderbaren Plan betet Paulus für die Epheser. Und was betet er jetzt? Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. In Kurzform, die erste Bitte in diesem Gebet ist, dass wir durch den Heiligen Geist Gott selbst erkennen. Darum geht es in Vers 17. Ein erster Punkt, im wichtigeren Gebet bitten wir darum zu erkennen, wie überragend Gott selbst ist. Erkennen bedeutet in der Bibel nicht einfach, dass wir etwas über Gott wissen. Etwas über Gott zu wissen, das gehört dazu, Gott zu erkennen, aber das ist längst nicht alles. Ja, du kannst Gott nicht erkennen, wenn du nicht weißt, dass Gott dreieinig ist. Du kannst Gott nicht erkennen, wenn du nicht weißt und glaubst, dass Jesus Gott ist. Aber erkennen bedeutet in der Bibel viel mehr, als etwas über Gott zu wissen. Es bedeutet, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Ja, es ist gut und wichtig, dass ich weiß, dass meine Frau blonde Haare hat, wann sie Geburtstag hat und wann unser Hochzeitstag ist. Ja, es sind alles Dinge, die ich auch besser nicht vergessen sollte. Aber dieses Wissen ist längst nicht alles, was die Beziehung zwischen mir und meiner Frau ausmacht. Im übertragenen Sinne ist es bei Gott ähnlich. Wenn es immer wieder in der Bibel heißt, dass wir Gott erkennen sollen. In unserer Beziehung mit Gott geht es um weit mehr als Dinge über ihn zu wissen. In unserer Beziehung mit Gott geht es darum, ihn in seinem Wort und im Gebet immer besser kennenzulernen. Und zwar als ganze Menschen. Mit unserem Verstand, mit unserem Willen und mit unseren Gefühlen. Um Gott so zu erkennen, brauchen wir den Heiligen Geist. Das sagt Paulus in Vers 17. Er nennt ihn den Geist der Weisheit und Offenbarung. Und wenn Paulus jetzt hier bittet, Gott, bitte gib den Ephesern den Heiligen Geist, damit sie dich wirklich erkennen, dann sagt er damit nicht, dass sie den Heiligen Geist vorher nicht hatten. Dann wären sie keine Christen. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Das hatte Paulus in den Versen 13 und 14 gesagt. Aber Paulus bittet hier darum, dass die Epheser mehr von Gottes Heiligem Geist bekommen, damit Gottes Heiliger Geist mehr in ihnen arbeitet, damit sie Gott besser erkennen. Jetzt die Frage. Ist es nicht so, dass wir Gott eigentlich häufig gar nicht wirklich erkennen wollen? Ist es nicht oft so, dass wir froh sind, dass er da ist, dass wir es mögen, dass er uns segnet, aber eine Beziehung zu ihm ist doch häufig ganz schön anstrengend, oder? Ja, stellt euch mal vor, ihr hättet einen Großonkel in Amerika und dieser Großonkel ist Milliardär. Und eines Tages kommt sein Sohn bei euch vorbei, klingelt an der Haustür und sagt, sag mal, willst du ein bisschen Geld von deinem Großonkel haben? Und du bist überrascht und sagst, ja. Dann sagt der Sohn, ja, wie viel willst du denn haben? Und du denkst, ja, was ein Angebot. ich will nicht zu dreist sein, ich sag mal 2000 Euro. Okay? Sagt der Mann und gibt dir einfach so 2000 Euro. Und im nächsten Jahr kommt er wieder. Gleiches Angebot. Du bist mutiger und sagst nur 4000 Euro. Und ohne mit der Wimper zu zucken, gibt er dir das Geld. Und so geht das über Jahre. Und du wirst immer mutiger und du genießt einfach, dass du jedes Jahr zusätzlich Geld bekommst. Und eines Tages kommt der Sohn wieder bei dir vorbei. Und er macht dir folgendes Angebot. Er sagt, weißt du, mein Vater hat genug davon, in Amerika zu leben. Er würde gerne nach Deutschland kommen. Er würde sich gerne hier eine riesige Villa bauen mit Pool und allem drum und dran. Und er möchte, dass du da mit ihm einziehst und dort mit ihm in einer Art WG wohnst. Was würdest du denken? Ich könnte mir vorstellen, sowas wie, na, einerseits klingt das ja super. Leben in einer Villa, alles haben, was das Herz begehrt. Und mit mir im Haus den Mann, dem ich einfach nur sagen muss, ich hätte gern so viel Geld und er gibt's mir. Auf der anderen Seite würdest du vermutlich denken, noch besser wäre es, wenn er einfach in Amerika bleibt, mir hier die Villa baut, mir einfach Zugriff auf alle seine Konten gibt und mich ansonsten in Ruhe lässt. Mit ihm in so einer WG zu leben, das könnte ja echt anstrengend werden. Da muss ich ja Zeit mit ihm selbst verbringen. Dann hätten wir ja plötzlich eine Beziehung. Kurz auf den Punkt gebracht, ich könnte mir vorstellen, ihr würdet sein Geld sofort nehmen. Aber die Aussicht auf Gemeinschaft mit ihm, die würdet ihr eher zwiespältig sehen. Ich weiß, dass das Beispiel auf der einen oder anderen Seite hinkt. Aber ich befürchte, dass wir oft ähnlich über unsere Beziehung mit Gott denken. Ja, wir lieben seine Gaben. Wir mögen es, wenn er unsere Gebete erhört. Wir mögen auch den Gedanken, dass wir sicher sind vor im Tod, weil wir wissen, dass er uns die Sünden vergeben hat. Wir mögen es, wenn er unsere Gebete erhört und uns das gibt, was wir uns wünschen. Wir mögen den Gedanken an den Himmel, irgendwann mal ein herrliches Leben zu haben, aber eine Beziehung zu ihm, ihn wirklich zu erkennen, das ist uns häufig entweder nicht so wichtig oder, noch schlimmer, es ist uns sogar ganz recht, wenn Gott uns nicht zu nahe kommt, wenn er im Bild gesprochen in Amerika bleibt. Pastor John Piper hat seiner Gemeinde mal die provokante Frage gestellt, wenn der Himmel herrlich und wunderschön wäre, du keine Probleme mehr dort hättest, es keinen Tod und kein Leid und gar nichts mehr gäbe, es einfach ein Traum wäre, aber Jesus nicht da wäre, würdest du immer noch dorthin gehen wollen? Und ich glaube, wir alle sind immer wieder geneigt dazu zu sagen, ja. Und ich glaube, das zeigt einerseits, wie sehr wir uns auch als Christen um uns selbst kreisen, wie ich-zentriert wir nach wie vor sind, wie wir immer noch dazu geneigt sind, das Christentum irgendwie so umzufunktionieren wie eine andere Religion. Ich gebe meinem Gott etwas und bekomme dafür was zurück. Es zeigt, wie wir oft Gottes Gaben sehr viel mehr lieben als Gott selbst. Aber irgendwo ist es auf der anderen Seite auch ganz logisch. Wir sind nun mal sehr abhängig von unseren Augen. Gottes Gaben, also im übertragenen Sinne sein Geld, um mal im Bild vom Großonkel zu bleiben, das sehen wir. Wir sehen, wenn Gott uns eine Arbeitsstelle geschenkt hat. Wir sehen, wenn er uns oder gute Freunde oder Familienmitglieder wieder gesund gemacht hat. Aber ihn selbst sehen wir nicht. Und an dem Punkt setzt das Gebet des Paulus an. In Vers 17 hatte er gebeten, dass Gott uns den Heiligen Geist schenkt, dass wir ihn, also dass wir Gott selbst erkennen. Und jetzt in Vers 18 erklärt er, was der Heilige Geist tun soll. Vers 18, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Paulus bittet also darum, dass der Heilige Geist uns die Augen des Herzens öffnet, damit wir unsere Hoffnung und die Herrlichkeit unseres Erbes kennen. Ja, es sind drei Dinge, die Paulus hier erwähnt, für die wir geöffnete Augen des Herzens brauchen. Vers 17 ist es Gott selbst, Vers 18 die Hoffnung, die wir haben und dann Vers 18 unser Erbe. Und wisst ihr, im Grunde sind diese drei Dinge alle ein Gebet für dieselbe Sache. Ja, erstens betet Paulus darum, Gott selbst kennenzulernen. Es geht um Gott selbst. Dann um die Hoffnung. Aber was ist unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist ja, bei Gott selbst zu sein. Und was ist denn unser Erbe drittens, was uns im Himmel erwartet? Die Antwort: Gott selbst. Wenn Gott uns die Augen unseres Herzens öffnet, dann sehen wir im übertragenen Sinne Gott. Darum bittet Paulus hier. Das ist das wichtigere Gebet. Und Paulus meint nicht, wenn er hier von geöffneten Augen redet, dass wir dann Gott tatsächlich irgendwie sehen. Also so nach dem Motto, wir haben dann eine Vision von Gott, er erscheint uns, vielleicht im Traum. Oder dass es so ein bisschen ist, wir bekommen von Gott so eine Spezialbrille von Google, so ähnlich, und dann sehen wir halt Dinge, die andere nicht sehen. Es heißt, dass uns völlig bewusst ist, dass Gott da ist und dass er herrlicher ist als alles andere. Und dass uns das bewusst ist mit unserem Denken, mit unserem Bewusstsein, mit unseren Gefühlen. So dass es Auswirkungen hat auf unser Leben. Dass mir jeder Moment meines Lebens bewusst ist, dieser Gott ist da, dieser Gott liebt mich. Es geht darum, vor und mit diesem Gott zu leben. Meine These ist, je mehr wir Gott mit den Augen unseres Herzens sehen, desto mehr wollen wir ihn selbst haben. Je mehr der Heilige Geist uns die Augen des Herzens öffnet, desto mehr sehen wir, wie wunderbar, herrlich, begehrenswert Gott ist. So viel besser als alle seine Gaben. Und das führt dazu, dass wir ihn selbst wollen. Und deswegen betet Paulus dieses Gebet. Er betet dafür, dass wir Gott selbst erkennen. Aber er betet nicht nur dafür, dass wir Gott selbst erkennen, sondern auch dafür, dass wir seine Kraft erkennen. Jetzt schon haben wir eine Beziehung mit ihm durch den Heiligen Geist. Unsere Hoffnung ist, dass in der Zukunft unsere Beziehung zu ihm noch viel enger wird, wenn er selbst unser Erbe sein wird, Vers 18. Aber Gott möchte zusätzlich, dass wir seine Kraft erkennen. Mein zweiter Punkt, im wichtigeren Gebet bitten wir darum zu erkennen, wie groß Gottes Kraft ist. Vers 19. Paulus betet, dass wir erkennen, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Was heißt das? Paulus verwendet in diesem Vers nicht weniger als 4 Wörter für Kraft. Ja, schaut nochmal rein. Kraftwirkung, Wirksamkeit, Macht und Stärke. Und ich glaube, das ist der Punkt dieses Verses. Gott ist in uns am Wirken mit einer Kraft hoch 4. Mit Kraftwirkung mal Wirksamkeit, mal Macht, mal Stärke. Aber warum brauchen wir geöffnete Herzensaugen, um die Kraft zu erkennen, mit der Gott in uns am Wirken ist? Ganz einfach. Auch hier ist wieder das Problem, die Kraft, mit der Gott in uns wirkt, die können wir mit unseren normalen 5 Sinnen nicht wahrnehmen. Es wäre doch nicht schlecht, wenn wir Christen alle in der Kraft des Heiligen Geistes super stark, immer gesund, immer gut gelaunt, ohne Probleme wären. Und wenn die Probleme kämen, dann würden wir einfach müde lächeln und sagen, hey, kein Problem. Und dann diesem Problem durch die Kraft des Geistes im Handumdrehen den Saft abdrehen. Das wäre was. Aber so ist das Leben als Christ nicht. Wir fühlen uns nicht stärker, nicht kräftiger als andere Menschen. Oft fühlen wir uns sogar schwächer. Paulus konnte ein Lied davon singen. Der ganze 2. Korintherbrief ist im Prinzip eine Beschreibung, wo Paulus sehr, sehr oft sagt, wie schwach er eigentlich ist. Und derselbe Paulus schreibt hier im Epheserbrief, in uns wohnt eine unbändige Kraft durch den Heiligen Geist. Es ist die Kraft, die uns von geistlich toten Menschen zu geistlich lebendigen Jüngern gemacht hat. Das werden wir in der nächsten Predigt sehen. Es ist die Kraft, die dich bei Gott hält, auch wenn der Teufel mit allen Tricks dich versucht, von ihm wegzuziehen. Es ist die Kraft, die dich durch dein Leben trägt und dich sicher eines Tages bis nach Hause bringen wird. Und diese Kraft ist in dir drin. Du kannst sie nicht wirklich spüren, aber sie ist in dir am Wirken. Sonst wärst du nicht da, wo du heute bist, sondern immer noch geistlich tot. Und um dir zu verdeutlichen, wie groß diese Kraft ist, die in dir ist, gibt Paulus in den nächsten Versen einige Beispiele, was diese Kraft schon bewirkt hat in dieser Weltgeschichte. Erstes Beispiel für, wie groß die Kraft ist, Vers 20a. Die, damit ist die Kraft gemeint, die in dir wohnt, diese Kraft, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. In anderen Worten, in dir selbst ist die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, das mit Abstand größte Problem für Biologen und Anthropologen und andere Wissenschaftler in diesem Bereich, das ist der Tod. Ja, man hat es über die Jahrhunderte geschafft, ihn im Schritt ein paar Jahre nach hinten zu schieben. Aber man hat keinerlei Mittel gegen den Tod selbst gefunden, nicht mal ansatzweise. Aber da gibt es diese Kraft. Die Kraft, die durch den Heiligen Geist in dir wohnt. Und diese Kraft hat dieses größte Problem der Menschheit, den Tod, einfach mal gesprengt. Und die Auferstehung Jesu, die ist dafür der Beweis. Und es gibt noch einen zweiten Beweis für die Größe dieser Kraft. Gott hat uns die Größe seiner Kraft gezeigt, als er, Vers 20, zweite Hälfte, ihn, also Christus, zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, über jede Macht und jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Nachdem Gott der Vater seinen Sohn von den Toten auferweckt hat, da hat er ihn zum König gemacht über alles und jeden. Jesus ist jetzt König über jedes Land und jeden Machthaber in dieser Welt. Er ist König über die sichtbare Welt, aber auch über die unsichtbare Welt. Über den Teufel, über die Dämonen und die Engel. Er ist König jetzt, Paulus schreibt, in der jetzigen Weltzeit. Und er ist König in der zukünftigen Weltzeit, wenn Jesus wiedergekommen sein wird. Und wir als sein Volk im neuen Himmel und der neuen Erde leben. Dieselbe Kraft, die alles lenkt und regiert, was in dieser Wirklichkeit passiert. Dieselbe Kraft wohnt in dir. Klingt das in euren Ohren nicht unrealistisch? Irgendwie komplett unwirklich? Paulus weiß das. Und genau deswegen bittet er darum, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet, damit wir realisieren, wie wirklich das ist, wie real das ist. Wir haben jetzt gesehen, wie groß Gottes Kraft ist, anhand erstens der Auferstehung und zweitens der Einsetzung von Jesus als König über alles und jeden. Aber das ist noch nicht ganz alles, was Paulus hier schreibt. Jesus ist zwar König über alles, aber er ist ganz besonders König über einen kleinen Teil der Wirklichkeit. König über eine Gruppe von Menschen, die nicht anders aussehen als alle anderen Menschen. Die nicht besser sind als alle anderen Menschen. Die nichts Besonderes geleistet haben. Und die trotzdem das Zentrum sind von allem, was dieser mächtige König in dieser Welt tut. Ich spreche von der Gemeinde. Mein dritter Punkt. Im wichtigeren Gebet bitten wir darum zu erkennen, wie wichtig Gottes Gemeinde ist. Schaut nochmal rein, zweite Hälfte von Vers 22. Gott hat ihn, also Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ja, schauen wir nochmal, was Paulus bisher gebetet hatte. Er hatte zwei Gebetsanliegen. Erstens, wir Christen sollen Gott selbst mehr erkennen, Vers 17 und 18. Und wir sollten zweitens seine Kraft erkennen, Vers 19. Und alles, was danach kommt ab Vers 20, sind Beispiele, wo man Gottes Kraft in der Wirklichkeit sehen kann. Auferstehung und Einsetzung als König. Und jetzt ganz am Ende sagt Paulus, während Jesus König über alles ist, ist er ganz besonders König seiner Gemeinde. Oder noch genauer, dass Jesus König über alles ist, ist sein Geschenk an die Gemeinde. Ich werde mal konkret. Jesus ist König über alles, also auch über die Stadt Gießen. Das heißt, er lenkt alles, was in Gießen passiert. Er hat alles unter Kontrolle. Wann wo welche Autos fahren, wann wer durch den Seltersweg geht, wann wo welches Haus gebaut wird und so weiter. In Gießen gibt es schätzungsweise 15 vielleicht auch 20 Gemeinden. Und wenn jetzt jemand, sag ich mal, aus Berlin nach Gießen zieht und ihr würdet ihn auf der Straße fragen, wofür steht Gießen? Was macht Gießen so aus? Dann wird er vermutlich sagen, hässliche Gebäude, die Uni, die alles in Gießen prägt, der Seltersweg mit dem Elefantenklo, die Ludwigstraße, die nachts nie schläft. Aber der normal Zugezogene würde vermutlich überhaupt nicht auf die Idee kommen, die Gemeinden zu erwähnen, wenn er denn überhaupt jemals von einer gehört hat. Vielleicht sind ihm die Kirchengebäude aufgefallen und auf denen steht zwar überall christlich drauf, aber in den meisten ist kein oder fast kein Christentum mehr drin. Wenn man nach dem geht, was vor Augen ist, dann muss man sagen, die Gemeinden in Gießen, das ist ein Randphänomen für besonders Religiöse. Und dabei hat Gießen noch verglichen mit seiner Einwohnerzahl so viele Gemeinden wie kaum eine andere Stadt in Deutschland. Was Paulus hier sagt, jetzt mal konkret runtergebrochen auf Gießen, dass Jesus König auch über Gießen ist, das ist sein Geschenk an seine Gemeinde. Anders formuliert, in seinem Plan für Gießen sind wir als Gemeinde das Zentrum. Wenn König Jesus, der Herrscher über das gesamte Universum, an Gießen denkt, dann denkt er zuerst an seine Gemeinden dort. Wenn König Jesus die Dinge in Gießen lenkt, dann tut er das für uns. Bei allem, was er in Gießen tut, dreht er sich um seine eigene Ehre und um uns, seine Gemeinden. Auch wenn das wieder einmal schwer vorstellbar ist und wir wieder einmal geöffnete Augen des Herzens dafür brauchen. Das sieht nicht so aus. Das sah auch damals nicht so aus. Ephesus, an die Gemeinde, an die dieser Brief geht, es war eine der größten Städte im Römischen Reich. Mehr als 100.000 Menschen lebten dort, für damalige Verhältnisse riesig. Die Gemeinde war ein mickriger Teil davon. Vielleicht 100 Leute, also ein Tausendstel der Bevölkerung von Ephesus, wahrscheinlich sogar noch weniger. Und ich weiß nicht, wie du über unsere Gemeinde denkst. Vielleicht kommen dir manchmal Gedanken wie, eigentlich sind das hier nicht die Leute, die ich mir als Freunde aussuchen würde. Ist das manchmal anstrengend, mit Leuten an einem Strang zu ziehen, die so anders sind als ich? Warum gibt es so wenig Wachstum? Lohnt es sich überhaupt, sich freitags nach einer harten Woche auf den Weg zu machen? Oder sonntags vor einer harten Woche? Und wenn man nach dem geht, was man mit seinen normalen Augen sieht, dann könnte man manchmal auf die Idee kommen, vielleicht lohnt es sich auch nicht. In den Augen der meisten Menschen in unserem Land sind wir ein Verein für religiös besonders motivierte Leute. Paulus beschreibt das Besondere, die Wirklichkeit der Gemeinde hier im letzten Vers. Er nennt sie die Gemeinde, die sein, also die Christi Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Klingt gut. Aber was heißt das? Es ist tatsächlich nicht leicht zu verstehen. Tausende von Seiten haben Theologen darüber geschrieben, was Paulus wohl meint mit die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es bedeutet, dass Christus die Gemeinde mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Fülle bedeutet dann das, was Christus eben erfüllt. Christus erfüllt die Gemeinde, er wohnt in ihr. Oder es bedeutet andersrum, dass die Gemeinde Christus erfüllt. Es ist nicht so, dass Jesus uns braucht, um perfekt glücklich zu sein. Glücklich ist der dreieinige Gott seit aller Ewigkeit ohne uns. Aber wenn es hier heißt, dass Jesus das Haupt ist, also der Kopf und wir sein Leib, dann ist es in einem anderen Sinn doch richtig zu sagen, dass Christus ohne die Gemeinde nicht erfüllt ist, nicht vollständig ist. Ja, er ist der Weinstock, wir die Reben. Er ist der Hirte, wir die Schafe. Er ist der Bräutigam, wir die Braut. Alle diese Bilder zeigen irgendwo, dass das eine ohne das andere nicht vollständig ist. Was bedeutet es also, dass die Gemeinde die Fülle dessen ist, der alles in allen erfüllt? Entweder bedeutet es, Jesus erfüllt uns als Gemeinde oder wir als der Leib erfüllen Jesus, sodass dieses Bild von Kopf und Leib vollständig ist. Was auch immer die genaue Bedeutung ist, eine Sache ist deutlich, wie eng die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde ist und wie zentral die Gemeinde in dem Plan von Jesus ist. Und die Gemeinde ist übrigens nicht etwas, auf das Paulus nur hier am Ende des Abschnitts zu sprechen kommt. Die Gemeinde ist das Hauptthema des Epheserbriefs. Wir werden das noch sehen. Und auch in diesem Gebet hat Paulus die Gemeinde ständig vor Augen, auch wenn er erst ganz zum Schluss auf sie zu sprechen kommt. Ja, er schreibt die ganze Zeit in der Euch-Form oder Wir-Form oder Ihr-Form. Er spricht die ganze Gemeinde an. Oder in Vers 18, wir sollen erkennen, was der Reichtum seines Erbes in den Heiligen ist, also in den Geschwistern in der Gemeinde. Für diese Gemeinde betet er das wichtigere Gebet. Wir haben einige Gebete von Paulus für die Gemeinden überliefert in seinen Briefen. Im Epheserbrief gibt es noch ein zweites und dann gibt es in verschiedenen Briefen noch weitere Gebete. Und wisst ihr was? Keines dieser Gebete enthält auch nur eine Bitte für materielle Dinge oder körperliches Wohlbefinden. Keine Frage, Gebete für Gesundheit, Prüfungen, Beziehungen oder Arbeitsstellen sind wichtig. Ich hoffe, das ist klar geworden, dass Gott solche Gebete liebt. Aber es gibt Gebete wie dieses von Paulus, die sind einfach zentraler, die sind wichtiger. Zum Beispiel das Gebet für geöffnete Augen des Herzens, damit du die Dinge siehst und für die Dinge lebst, die wirklich im Leben zählen. Ich habe einen Auftrag für dich. Schau dich mal hier im Raum um und suche dir die Person, die am weitesten von dir weg sitzt. Es ist vermutlich nicht die Person, mit der du am meisten hier in der Gemeinde zu tun hast. Und ich möchte dich ermutigen, in der nächsten Woche für dich selbst und für diese Person, die am weitesten von dir weg sitzt, zu beten. Und zwar, dass Gott dir und dieser anderen Person die Augen des Herzens öffnet, damit ihr seine Herrlichkeit mehr erkennt. Damit ihr seine unglaublich große Kraft mehr begreift. Und damit euch die Schönheit der Gemeinde immer wichtiger wird. Amen.